Gestalt und Gewalt. In der Iphigenie gehen die Menschen so zart und schonend miteinander um, dass man an Goethes Wort in einem Brief aus Italien erinnert wird, dass die Welt beim Sieg der Humanität ein großes Hospital wird und einer des anderen Krankenwärter. Doch hinter der Milde lauert Gewalt. Iphigenie wird von ihrem eigenen Vater Agamemnon geopfert, um eine Flaute aufzulösen, die die Ausfahrt der Kriegsschiffe nach Troja verhindert. Ihr Überleben verdankt sie nur der Göttin Artemis, die das Schlachtopfer nicht wollte, sondern das Mädchen nach Tauris entrückte. Dies ist nur ein Glied in einer Kette menschenfresserischer Untaten im Clan der Atriden. Wenn Iphigenie ihrem Asylgeber Thoas ihren Stammbaum enthüllt, muss alle Zartheit fallen. Nach ihres Vaters Tode gebieten Atreus und Thyest der Stadt, gemeinsam herrschend. Lange konnte nicht die Eintracht dauern. Bald entehrt Thyest des Bruders Bette. Rächend treibet Atreus ihn aus dem Reiche. Tückisch hatte schon Thyest, auf schwere Taten sinnend, lange dem Bruder einen Sohn entwandt und heimlich ihn als den seinen schmeichelnd auferzogen. Dem füllet er die Brust mit Wut und Rache und sendet ihn zur Königsstadt, dass er im Oheim seinen eigenen Vater morde. Des Jünglings Vorsatz wird entdeckt, der König straft grausam den gesandten Mörder, wähnend, er töte seines Bruders Sohn. Zu spät erfährt er, wer vor seinen trunkenen Augen gemartert stirbt. Und die Begier der Rache aus seiner Brust zu tilgen, sinnt er still auf unerhörte Tat. Er scheint gelassen, gleichgültig und versöhnt und lockt den Bruder mit seinen beiden Söhnen in das Reich zurück, ergreift die Knaben, schlachtet sie und setzt die ekle, schaudervolle Speise dem Vater bei dem ersten Male vor. Und da Thyest an seinem Fleische sich gesättigt, eine Wehmut ihn ergreift, er nach den Kindern fragt, den Tritt, die Stimme der Knaben an des Saales Türe schon zu hören glaubt, wirft Atreus grinsend ihm Haupt und Füße der Erschlagenen hin. Es ist so schonungslos wie in den antiken Tragödien und drastischer als beim polierten Hofdramatiker Jean Racine, Goethes zweitem Vorbild. Der Mythos zeigt sich hier als Fluch, als Wiederholungszwang der Rache, dem auch Iphigenies Bruder Orest unterliegt, der seine eigene Mutter Klytämnestra abschlachtet, nachdem diese Iphigenie an Agamemnon gerächt hat. Das ist also ihr Migrationshintergrund im barbarischen Taurerland. Iphigenies Humanität gegenüber Thoas, den sie verlässt, besteht am Ende nur darin, dass er zwar nicht hintergangen wird, aber doch einer moralischen Erpressung weicht. Das Menschenopfer ist abgeschafft, der Barbar kann verlassen zurückbleiben. Solche Drastik in klassischer Form hat Goethe auch in seinem idyllischen Hexameter-Epos Hermann und Dorothea nicht gescheut. Dorothea, das schöne Mädchen aus der Fremde, hat eine Vorgeschichte, in der sie einen Vergewaltigungsversuch an Minderjährigen mit der Waffe abwehrt. Da überfiel den Hof ein Trupp verlaufenen Gesindes, plündernd, und drängte sogleich sich in die Zimmer der Frauen. Sie erblickten das Bild der schön erwachsenen Jungfrau und die lieblichen Mädchen, noch eher Kinder zu heißen. Da ergriff sie wilde Begier, sie stürmten gefühllos auf die zitternde Schar und aufs hochherzige Mädchen. Aber sie riss dem einen sogleich von der Seite den Säbel, hieb ihn nieder, gewaltig, er stürzt ihr blutend zu Füßen. Dann, mit männlichen Streichen befreite sie tapfer die Mädchen, traf noch viere der Räuber, doch die entflohen dem Tode. Dann verschloss sie den Hof und harrte der Hülfe. Bewaffnet. Hier fand Wilhelm von Humboldt etwas Grelles, einen Sprung im schönen epischen Gleichmaß der homerisch stilisierten Zeitgeschichte. Er argumentierte mit der klassischen Form gegen den brutalen Erzählinhalt, dessen Faktizität er ausdrücklich anerkannte. denn jeder Zeitgenosse der Revolutionskriege wusste von der verbreiteten sexuellen Gewalt, die sie begleitete. Aber nur bei Goethe gelangte sie in die Höhe einer antikisierenden Sprache. Humboldt sah hier die einzige ästhetische Schwäche des von ihm sonst grenzenlos bewunderten Werks. Der weibliche Heroismus ist überhaupt und besonders in unserer Zeit schwer und zart zu behandeln. Zwar wäre es vielleicht möglich, auch noch jetzt eigentliche Amazonencharaktere mit dennoch rein bewahrter Weiblichkeit zu zeichnen, aber zu diesen gehört Dorothea nicht. Dorothea kann einen Mord, selbst den eines übermütigen Feindes, nie im Mindesten aus freiem Entschluss, immer nur durch die äußerste Not getrieben begehen. Und dies springt zu klar und auffallend in die Augen. Handlungen aber, die nur die Not bewirkt, in denen mehr der Drang der Umstände als die Energie des Charakters das tätige Motiv ist, sind sehr wenig zu einer poetischen Behandlung tauglich. Darüber hat Goethe sich noch 30 Jahre später geärgert. Am 23. März 1829 sagte er zu Eckermann: »Ja, mein Guter, man hat von seinen Freunden zu leiden gehabt. Tadelte doch Humboldt auch an meiner Dorothea, dass sie bei dem Überfall der Krieger zu den Waffen gegriffen und reingeschlagen habe. Und doch, ohne jenen Zug ist ja der Charakter des außerordentlichen Mädchens, wie sie zu dieser Zeit und zu diesen Zuständen recht war, sogleich vernichtet. Und sie sinkt in die Reihe des Gewöhnlichen herab.« Goethe lebte in einer Epoche der Gewalt, und er hat ihr zur Sprache verholfen. Am Ende der Belagerung von Mainz wird an den revolutionären Klubisten, den Jakobinern der Mainzer Republik, blutige Vergeltung geübt. Einer von ihnen wird erkannt und aus seiner Kutsche gerissen. In der Prosa fällt jeder Euphemismus. Zu verkennen war er freilich nicht, kurz gebaut, dicklich, breiten Angesichts, blatternarbig. Schon ist er bei den Füßen herausgerissen, ihn aber schleppt man auf den nächsten Acker, zerstößt und zerprügelt ihn fürchterlich, alle Glieder seines Leibes sind zerschlagen, sein Gesicht unkenntlich. Eine Wache nimmt sich endlich seiner an, man bringt ihn in ein Bauernhaus, wo er auf Stroh liegend, zwar vor Tätlichkeiten seiner Stadtfeinde, aber nicht vor Schimpf, Schadenfreude und Schmähen geschützt war. »Ich zieh ins Feld, wie macht's der Held?« Vor der Schlacht hochherzig, ist sie gewonnen, barmherzig, mit hübschen Kindern liebherzig. Wär ich Soldat, das wär mein Rat. Weiblicher Eigensinn. Eine adlige junge Frau darf sich Hoffnungen auf die Ehe mit einem jungen Standesgenossen machen, dem eine glänzende Karriere bei Hof und Politik in Aussicht steht. Eine letzte Beförderung muss abgewartet werden, dann können die beiden brillanten jungen Leute heiraten und ein großes Haus führen. Was aber sagt das Edelfräulein, das lange gewartet und die Zeit für gelehrte theologische Studien genutzt hat? Es stellt Bedingungen. Ich erklärte mit männlichem Trotz, dass ich mich bisher genug aufgeopfert habe, dass ich bereit sei, noch ferner und bis ans Ende meines Lebens alle Widerwärtigkeiten mit ihm zu teilen, dass ich aber für meine Handlungen völlige Freiheit verlange, dass mein Tun und Lassen von meiner Überzeugung abhängen müsse, dass ich zwar niemals eigensinnig auf meiner Meinung beharren, vielmehr jede Gründe gerne anhören wolle, aber da es mein eigenes Glück betreffe, müsse die Entscheidung von mir abhängen. Und keine Art von Zwang würde ich dulden. So wenig das Raisonnement des größten Arztes mich bewegen würde, eine sonst vielleicht ganz gesunde und von vielen sehr geliebte Speise zu mir zu nehmen, sobald mir meine Erfahrung bewiese, dass sie mir jederzeit schädlich sei, wie ich den Gebrauch des Kaffees zum Beispiel anführen könnte, so wenig und noch viel weniger würde ich mir irgendeine Handlung, die mich verwirrte, als für mich moralisch zuträglich aufdemonstrieren lassen. Wir lesen ein Programm der Autonomie, das an Kants Forderung des selbstständigen Vernunftgebrauchs in seiner Schrift »Was ist Aufklärung?« erinnert. Es gibt sogar eine direkte Parallele, nämlich beim Thema der Speisen. In Kants Aufklärungsschrift heißt es, »Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen.« Die Autonomieforderung wird mit männlichem Trotz vorgebracht, obwohl es eine Frau ist, die da spricht. Ihr Trotz ist das Resultat einer längeren inneren Entwicklung, die das eigensinnige Fräulein ausführlich schildert. Wenn auch etwas in mir war, das sich nach den sinnlichen Freuden hinsehnte, so konnte ich sie doch nicht mehr genießen. Wer den Wein noch so sehr liebt, dem wird alle Lust zum Trinken vergehen, wenn er sich bei vollen Fässern in einem Keller befände, in welchem die verdorbene Luft ihn zu ersticken drohte. Reine Luft ist mehr als Wein, das fühlte ich nur zu lebhaft. Ich erkannte auf einmal, dass es nur eine Glasglocke sei, die mich in den luftleeren Raum sperrte. Nur noch so viel Kraft, sie entzweizuschlagen, und du bist gerettet. Gedacht, gewagt, ich zog die Maske ab und handelte jedes Mal, wie mir's ums Herz war. Diese Selbstständigkeit entwickelt sich, für uns heutige ungewohnt, im Medium religiöser Reflexion. In einer Selbstprüfung, die nach der eigenen Sündhaftigkeit fragt. Mit der Idee sittlicher Läuterung aus Furcht vor Höllenstrafen kann das Fräulein dabei allerdings nichts anfangen. Nach diesem Lehrplan muss die Veränderung des Herzens mit einem tiefen Schrecken über die Sünde anfangen. Das Herz muss in dieser Not bald mehr, bald weniger die verschuldete Strafe erkennen und den Vorschmack der Hölle kosten, der die Lust der Sünde verbittert. Endlich muss man eine sehr merkliche Versicherung der Gnade fühlen, die aber im Fortgange sich oft versteckt und mit Ernst wieder gesucht werden muss. Das alles traf bei mir weder nahe noch ferne zu. Wenn ich Gott aufrichtig suchte, so ließ er sich finden und hielt mir von vergangenen Dingen nichts vor. Ich sah hinten nach wohl ein, wo ich unwürdig gewesen und wusste auch, wo ich es noch war. Aber die Erkenntnis meiner Gebrechen war ohne alle Angst. Nicht einen Augenblick ist mir eine Furcht vor der Hölle angekommen. Ja, die Idee eines bösen Geistes und eines Straf- und Quälortes nach dem Tode konnte keinesweges in dem Kreise meiner Ideen Platz finden. Ich fand die Menschen, die ohne Gott lebten, deren Herz dem Vertrauen und der Liebe gegen den Unsichtbaren zugeschlossen war, schon so unglücklich, dass eine Hölle und äußere Strafen mir eher für sie eine Linderung zu versprechen, als eine Schärfung der Strafe zu drohen schienen. Wer so eigensinnig denkt und spricht, ist für eine repräsentative Weltrolle in einer adligen Ehe ungeeignet. Die junge Frau bleibt unverheiratet und findet Besseres. Nicht einmal auf gesellschaftliches Leben muss sie verzichten. Ich zeichnete, malte, las und fand Menschen genug, die mich unterstützten. Statt der großen Welt, die ich verlassen hatte, oder vielmehr die mich verließ, bildete sich eine kleinere um mich her, die weit reicher und unterhaltender war. Ich hatte eine Neigung zum gesellschaftlichen Leben und ich leugne nicht, dass mir, als ich meine Eltern Bekanntschaften aufgab, vor der Einsamkeit grauete. Nun fand ich mich hinlänglich, ja vielleicht zu sehr entschädigt. Meine Bekanntschaften wurden erst recht weitläufig, nicht nur mit Einheimischen, deren Gesinnungen mit den meinigen übereinstimmten, sondern auch mit Fremden. Meine Geschichte war ruchbar geworden, und es waren viele Menschen neugierig, das Mädchen zu sehen, die Gott mehr schätzte als ihren Bräutigam. Goethe hat diesen weiblichen und geistlichen Bildungsroman als Kontrast zu dem männlichen, der hinaus in die Welt führt, in Wilhelm Meisters Lehrjahre eingefügt. Dort ist er ein eigenes Buch. Es trägt den Titel »Bekenntnisse einer schönen Seele« und ist als einziger Teil des Romans in Ich-Form erzählt. Dieser Teil erschien 1795, im Jahr von Kants Aufklärungsschrift, und gilt gemeinhin als äußerst langweilig. Für eine feministische Lektüre bleibt er noch zu entdecken. Was sucht ihr, mächtig und gelind, ihr Himmelstöne, mich am Staube? Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Die Wolke Schuldbewusstsein. Im 7. Kapitel seines Romans »Lotte in Weimar« lässt Thomas Mann Goethe mit sich selbst sprechen und den Satz sagen, »Ich habe noch nie von einem Verbrechen gehört, das ich nicht hätte begehen können.« Dieses vorgebliche Zitat erregte in der Nachkriegszeit Aufsehen und führte zu Nachfragen. Thomas Mann konnte die genaue Stelle nicht nennen, bestand aber auf seiner Authentizität. Einem Leser schrieb er am 12. Oktober 1951, »Ich muss mit einiger Beschämung gestehen, dass ich Ihre Frage nicht exakt zu beantworten weiß. Dass Goethe dieses Wort gesprochen hat, ist wohl allgemein anerkannt, und irgendwo bei Eckermann, dem Kanzler Müller oder bei Riemer muss es sich finden.« Doch da fand es sich nicht, und auch sonst nicht. Man fand Annäherungen, darunter die 1824 publizierte Maxime, »Man darf nur alt werden, um milder zu sein. Ich sehe keinen Fehler begehen, den ich nicht auch begangen hätte.« Gefolgt von »Der Handelnde ist immer gewissenlos. Es hat niemand Gewissen als der Betrachtende.« Die Weimarer Goethe-Gesellschaft öffnete 1966 ihr Jahrbuch dem Schweizer Philanthropen Louis Glatt, 1885 bis 1975, für einen empörten Angriff auf Thomas Mann, der Goethe ohne Grundlage zu einem Verbrecher gemacht habe. Das sei ein unwürdiges Attentat auf die geistige und sittliche Gestalt Goethes. Aber woher kam der Satz dann, wenn Thomas Mann so sicher war, ihn nicht erfunden zu haben? Glatt suchte weiter herum und wurde fündig bei Nietzsche. Wenn unser einer kein Verbrechen, zum Beispiel keinen Mord auf dem Gewissen hat, woran liegt es? Dass uns ein paar begünstigende Umstände dafür gefehlt haben. Diesen und ähnliche Sätze liest man in dem hybriden Nachlasswerk »Der Wille zur Macht« und sie atmen spürbar die Luft einer von Dostojewski inspirierten Dekadenz. Morde, die jeder begeht, sind seit Schuld und Sühne, Verbrechen und Strafe, ein geläufiges Motiv der Kriminalliteratur. Doch lässt sich eine wörtliche Quelle für die Formulierung des vermeintlichen Goethe-Zitats ausfindig machen. Sie steht in der sichtlich von Nietzsche beeinflussten Aphorismensammlung Steinbruch des einst vielgelesenen Kulturhistorikers Egon Friedell, die 1922 erschien. Dort heißt es unter der Überschrift »Zweierlei Tyrannen«: »Alle die Schreckensherrscher, von denen die Historie erzählt, die Scheusale der Weltgeschichte, Caligula und Tiberius, Danton und Robespierre, Cesare Borgia und Torquemada, was waren sie anderes als in die Realität verschlagene Künstler? Und alle die Künstler und Gestalter, Shakespeare und Michelangelo, Dante und Poe, Nietzsche und Dostojewski, was waren sie anderes als in die Kunst gerettete Menschenfresser? Ich habe niemals von einem Verbrechen gehört, das ich nicht hätte begehen können«, sagte Goethe. Er brauchte keine Verbrechen zu begehen, weil er sie künstlerisch gestalten konnte. Und Nero, der Kaiser mit der großen Künstlerambition, wäre kein Bluthund geworden, wenn er die Kraft der dichterischen Gestaltung besessen hätte. Qualis artifex per eo? Vielleicht ist es erlaubt zu übersetzen, was für eine merkwürdige Art Künstler stirbt in mir. Die Vermutung, dass Thomas Mann sich daraus ein vermeintliches Goethe-Zitat notierte, ist naheliegend. Der Kontext, die Parallele des Künstlers zum Staatsverbrecher, passt präzise zu Thomas Manns Essay »Bruder Hitler«, der unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg parallel zu Lotte in Weimar entstand. Doch damit muss die Suche nach verwandten Gedanken bei Goethe noch nicht enden. Ausgerechnet in den Bekenntnissen einer schönen Seele, der in Wilhelm Meisters Lehrjahre eingefügten Selbsterforschung einer pietistischen Stiftsdame, findet sich ein erstaunliches Geständnis. Es erwächst aus dem Vergleich, den die schöne Seele mit einem frömmelnden Bekannten zieht, der begierig sündhaften Klatsch verbreitet. Dabei kommt sie zu zerknirschten, illusionslosen Schlüssen über sich selbst. Nachdem ich mich lange mit seiner Gemütsverfassung beschäftigt hatte, wendete sich meine Betrachtung auf mich selbst. Der Gedanke, du bist nicht besser als er, stieg wie eine kleine Wolke vor mir auf, breitete sich nach und nach aus und verfinsterte meine ganze Seele. Nun dachte ich nicht mehr bloß, du bist nicht besser als er. Ich fühlte es und fühlte es so, dass ich es nicht noch einmal fühlen möchte. Und es war kein schneller Übergang. Mehr als ein Jahr musste ich empfinden, dass, wenn mich eine unsichtbare Hand nicht umschränkt hätte, ich ein Girard, ein Cartouche, ein Damien und welches Ungeheuer man nennen will, hätte werden können. Die Anlage dazu fühlte ich deutlich in meinem Herzen. Gott, welche Entdeckung! Ein ungeheures Geständnis aus der Feder einer der Welt und daher auch der Ehe entsagenden Frau, die zuvor bekannt hatte, dass nicht Höllenfurcht und äußerliche Strafen, sondern die Erfahrung einer hohlen, gottfernen Gesellschaft sie zur Gottesliebe, zu vertrauter Zwiesprache mit dem Herrn und Schöpfer gebracht habe. Denn die drei genannten Verbrecher, sie haben allesamt Wikipedia-Einträge, waren alles andere als harmlos. Dem Jesuiten Jean-Baptiste Girard, 1680 bis 1733, wurde Korruption vorgeworfen, Voltaire griff den Fall auf. Cartouche, alias Louis-Dominique Garthausen, 1693 bis 1721, war ein Räuber, Bandenchef und Mörder, der am Ende gerädert wurde, einer der im Ancien Regime nicht seltenen populären Berufsverbrecher. Und Robert-François Damien, 1715 bis 1757, hatte versucht, den französischen König Ludwig XV. Mit einem Messer zu ermorden. Seine Todesstrafe wurde durch Vierteilung vollstreckt. Die Sünde gibt es, aber die Hölle bleibt leer. Die wahre Hölle ist das Schuldbewusstsein. Von der schönen Seele laufen auch Fäden zum Faust und bis zu uns. Vielleicht ist diese Passage das Christlichste, was Goethe überhaupt geschrieben hat. Ein Bekenntnis zur Sündhaftigkeit, dem sich keiner entziehen kann. Die schöne Seele, die Kants Postulat der Autonomie gehorcht, findet zu Augustinus und Pascal. Darauf kann nur Gnade antworten wie am Ende des Faust. Ihre Stimme ist auch dort einer Frau anvertraut. Zur Strafe, dafür es jeden graut, ist der Himmel neben die Hölle gebaut, damit die armen verdammten Seelen vergeblich horchend Bass sich quälen. Drum, teure Kinder, seid fromm und gut, besonders hütet euch vor Wankelmut.